Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold. Ja, unser Thema heute ist Hochsensibilität und mein Gast ist die Melanie Santavita, Diplom-Sozialpädagogin, Lerntherapeutin und Leiterin einer Praxis für Hochsensibilität am Ulmer Karlsplatz. Hallo Melanie.
Hallo Rudi.
Melanie, mach mal wie immer eine kleine Vorstellungsrunde. Also das heißt, wer bist du, woher kommst du und so weiter.
Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Melanie Santavita. Ich komme ursprünglich aus Berghülen, wohne aber seit vielen Jahren in Ulm und arbeite auch in dieser Stadt.
Und mit dem Thema Hochsensibilität, da hast du dich ja ganz intensiv auseinandergesetzt, aber bevor man sich so eine Praxis leistet bzw. eine aufmacht, da haben ja die Götter bzw. irgendwelche Verantwortlichen ein Studium gesetzt. Was hast du also gemacht?
Ich bin von Beruf Diplom-Sozialpädagogin und habe im Anschluss daran noch eine Weiterbildung zur Lerntherapeutin gemacht.
Und wie bist du dann auf das Thema Hochsensibilität gekommen?
Ich habe über eine Zeitschrift von der psychosomatischen Klinik, die ich immer wieder beziehe, einen Artikel gelesen zum Thema Hochsensibilität und bin den Fragebogen durchgegangen und habe dann für mich persönlich festgestellt, ja, das sind Bereiche, die kenne ich ganz gut, habe mich dann eingelesen und das in meine berufliche Tätigkeit mit einfließen lassen.
Du hast also so einen Fragebogen gemacht. Heißt das, du hast an dir festgestellt, dass du auch hochsensibel bist?
Ich habe anhand des Fragebogens tatsächlich festgestellt, dass einige Bereiche auch auf mich zutreffen und genau, bin so einfach in die Thematik dann eingestiegen.
Ja, jetzt reden wir schon dauernd über das Stichwort Hochsensibilität. Ein bisschen ein Zungenbrecher ist es für mich, also wenn ich mich mal verquatsche. Was ist das überhaupt?
Hochsensibilität bedeutet, dass Menschen, die davon betroffen sind, eine starke und erhöhte Wahrnehmung haben. Das heißt, dass sie über die verschiedenen Sinneskanäle viel mehr Informationen als andere Personen aufnehmen und dann auch viel stärker verarbeiten und der Sache nachgehen.
Gibt es da eigentlich Forschungen, woher das kommt? Ich meine, das ist ja eine schwierige Sache auf der einen Seite, wenn man da von allen Seiten her, ich meine, ich höre jetzt gerade in meinem Kopfhörer, dass unten irgendein Kind schreit, du sitzt neben mir und macht, aber die meisten filtern das ja aus. Wie sieht das bei Hochsensiblen aus?
Richtig, es ist so, dass rein von der Forschung her gesagt wird, dass Hochsensible ein verstärktes Vorkommen von Neurotransmittern haben. Das heißt, alle Informationen, die über die Sinneskanäle reinkommen, werden dann verstärkter eben in die verschiedenen Gehirnregionen weiter transportiert und dort dann auch detailliert verarbeitet.
Das heißt, der eigentliche Transportmechanismus ist effektiver bei denen.
Richtig, genau. Und ich sehe Hochsensibilität letztlich auch als eine Gabe, wenn man weiß, wie damit umgehen. Und genau das ist es für mich. Hochsensible nehmen ganz toll Informationen auf und gehen damit auch sorgfältig um.
Ist also etwas, was man vielleicht eher fördern sollte? Oder kann das auch zum Problem werden?
Wenn diese Menschen im Prinzip von Kindesbeinen an lernen, damit umzugehen und das auch von Eltern, von Erziehern, von Lehrkräften dementsprechend unterstützt und auch verstanden wird, dann sehe ich das so, dass diese Kinder und später auch Erwachsenen mit diesem detailliert aufnehmen, wahrnehmen, verarbeiten, Interessen entwickeln, die wirklich ganz spezifisch sind, dass diese Menschen dann ihre Stärke, Hochsensibilität als Stärke einsetzen können. Schwierig wird es dann, wenn insbesondere im Kindesalter den Kindern Unverständnis entgegengebracht wird im Sinne von, stell dich nicht so an, es kann nicht sein, dass es dich friert, kann nicht sein, dass du im Stress bist, die anderen sind es auch nicht, die anderen versuchen, wagen mehr. Und je stärker quasi diese Verneinung auch immer wieder gespiegelt wird, desto eher kann Hochsensibilität zu einer Last werden.
Das heißt also, mit der Verarbeitung an sich wird es dann schwierig. Ich meine, du hast jetzt gerade das Beispiel mit, das Kind friert, jemand anderes friert es nicht. Das heißt, das hat irgendwelche Temperaturwahrnehmungen dann doch etwas verstärkt.
Richtig, genau. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich zum Beispiel relativ schnell spüre, wenn ein Raum unter 20 Grad hat. Und da könnte man im Prinzip sagen, ja, was du wieder hast, so. Aber letztlich sind es erstmal die Fühler, die einfach genauer und sauberer arbeiten, sage ich mal.
Erstreckt sich dieses erhöhte Gefühl, diese mehr Fühler eigentlich auf alle Bereiche? Also alle Sinne meine ich jetzt.
Richtig, genau. Und das ist bei jedem Hochsensiblen letztlich, kann das ein ganz anderer Bereich sein. Es gibt Hochsensible, die im emotionalen Bereich eine sehr hohe Wahrnehmung haben. Kinder und Erwachsene, die im Prinzip in Gruppensituationen sehr schnell spüren, wie geht's dem anderen, wie geht's meinem Nebensitzer, wie geht's dem Lehrer, wie kommt der im Prinzip zur Türe rein. Das sind alles Sachen, die diese Kinder, die ihren Bereich in der emotionalen Wahrnehmung haben, aufnehmen und verarbeiten, drüber nachdenken. Was ist los? Warum streiten die zwei? Warum reden die nicht miteinander? Das ist der emotionale Bereich. Und dann gibt es aber auch Wahrnehmungsstärken im taktilen Bereich oder auch im Bereich der Geschmacksnerven. Diese Kinder sind oft schwierige Esser. Das heißt, sie mögen manche Nahrungsmittel partout gar nicht. Und ganz oft hat das mit dem verstärkten Geschmackssinn dann auch zu tun.
Ja, und optisch, akustisch?
Genauso. Also es ist so, dass diese Kinder und Erwachsenen einfach im Bereich der Geräusche oder des Lärmpegels viel schneller überflutet sind, viel mehr wahrnehmen, aufnehmen und dann natürlich in Summe auch, gerade wenn es um Gruppensituationen geht, schneller gestresst sind. Das sind dann auch zum Beispiel Kindergartenkinder, die einfach dieses Toben, dieses freie Spiel oft gar nicht mögen, weil ihnen das zu laut, zu hektisch ist. Diese Kinder mögen viel lieber Struktur und Ruhe und System.
Und von Außenstehenden wird es dann als Problem wahrgenommen. Für die ist es zwar auch ein Problem, aber es ist eigentlich zunächst mal eine Gabe.
Richtig, genau. Weil die Kinder einfach viel mehr hören auch wahrnehmen, wenn im großen Raum, wenn ein anderes Kind weint und sich dann Gedanken machen und da auch gleich zur Stelle sind. Das ist eigentlich eine tolle Eigenschaft.
Mhm. Okay, dann machen wir mal so ein kleines bisschen Musik und nach der Musik interessiert mich natürlich zunächst, in welchen Bereichen deine Hochsensibilität liegt. Melanie, jetzt bist du wieder dran. In welchen Bereichen bist du hochsensibel?
Ja, also meine Bereiche beziehen sich sehr stark auf den emotionalen Bereich, was natürlich für meinen Beruf als Diplom-Sozialpädagogin und Lerntherapeutin sehr wichtig ist. Das heißt, ich nehme Stimmungen meines Gegenübers sehr schnell wahr, merke auch, wenn es den Kindern nicht gut geht und erkennen sehr schnell auch an was es liegt oder an welchen Punkten die betroffenen Personen gerade Schwierigkeiten haben. Genau.
Also für deinen Beruf ideal, also nicht nur als Leiterin dieser Praxis für Hochsensibilität, sondern mal generell für eine Diplompsychologin oder nee,
Sozialpädagogin,
Sozialpädagogin genau, aber genau. Ist ja was Ähnliches für einen Diplompsychologen, wäre es ja auch passend. Mhm, also eine, ja, sage ich jetzt mal doch, irgendwo ideale Voraussetzungen.
Das heißt, im Prinzip kann ich die Hochsensibilität in meinen Beruf ganz gut einfließen lassen und kann es da auch als Stärke nutzen. Mhm.
Wer hat eigentlich diesen Begriff, sage ich jetzt mal, geprägt? Da gibt es ja sicher irgendwelche Forschungen. Irgendwann ist das ja sicher mal hochgekommen. Früher hat es geheißen, naja gut, der, wie du vorher gesagt hast, so eher negativ. Mhm. Naja, regt sich gleich auf, der ist gleich auf 180 oder sonst wo. Oder ja, so.
Sensibel,
so, genau. Ja, so, ja. Da habe ich auch mal so ein Lied gehört, so sensibel, so super nervös. Also irgendwie so ist das ein bisschen durch den Kakao gezogen worden. Mhm. Also wer hat das geprägt, diesen Begriff?
Also es ist so, dass die Elaine Aron, das ist eine Psychologin und Psychotherapeutin in Amerika, die hat dieses Konzept 1996 auf den Markt gebracht, hat im Vorfeld aber sehr viele eigene Studien gemacht und Studien, die schon vorhanden waren, miteinander verglichen und hat im Prinzip, sei es von C.G. Jung oder auch Pavlov und Kagan, ja, unterschiedliche Studien zusammengefügt in dieses Gesamtkonzept.
Das heißt also auch Klassiker wie Jung haben sich schon mit dem Thema befasst, das ist mir jetzt neu.
Ja. Richtig, C.G. Jung, der hat sich im Prinzip darauf spezialisiert, die Introversion und die Extroversion zu erforschen. Und Elaine Aron sagt, diese Teilbereiche von Introversion, Extroversion, wie sie C.G. Jung beschreibt, machen einen Teil der Hochsensibilität aus. Es ist so, dass 70% der Hochsensiblen introvertiert sind und 30% extrovertiert.
Wo zählst du dich hin? Zu den Extrovertierten schätze ich jetzt mal.
Ich gehe gern unter Leute, richtig, genau, und zähle mich auch als extrovertiert und erlebe das, was viele Hochsensible dann erleben, dass es oft in Summe eines Abends, an dem ich unter Leuten bin, dann irgendwann zu viel ist an Informationen und ich mich dann zurückziehen muss. Aber ansonsten bin ich gerne unter Leuten, richtig.
Und dieses Zurückziehen, ich könnte mir vorstellen, dass das bei Introvertierten noch extremer ist. Also was heißt extrem, ist es ja nicht jetzt in dem Sinne, aber vielleicht bei denen doch eher ein Problem als bei dir.
Richtig. Es ist so, dass introvertierte Persönlichkeiten als solches diese Außenkontakte gar nicht in dem Maß brauchen. Das sind Kinder, Erwachsene, die einfach weniger Freunde benötigen, die gern für sich sind, auch Hobbys haben, die sie einfach für sich alleine auch machen können. Und im Prinzip diese Außenkontakte gar nicht so dringend von sich aus suchen letztlich.
Mhm. Und sind die dann für die Lehrer, für die Eltern ein Problem, die Introvertierten? Also ich meine, wenn ich jetzt einfach mal in so eine Klasse gehe und da kriegt irgendjemand, ja, schwäbisch gesagt, das Maul nicht auf, ist mir lieber, als wenn einer rumhampelt.
Das ist richtig. Das heißt, an sich sind diese introvertierten, hochsensiblen, sehr, sehr dankbare Kinder, gerade für Schulklassen. Aber es ist natürlich so, dass die von sich aus eben auch Sozialkontakte nicht suchen, das heißt auch in der Freizeit nicht unbedingt Freunde einladen und damit auch im Bereich der sozialen Kompetenz einfach immer wieder oder eben auch im Sinne der Integration immer wieder Mühe haben, in einen Klassenverband, in die Kindergartengruppe sich einzufügen, sondern einfach lieber am Rand sind. Genau.
Und das wird heutzutage registriert. Also ich meine, ich bin jetzt relativ alt. Ich glaube, bei mir hätte man das nicht gemerkt. Da wäre es denen egal gewesen. Aber wer merkt sowas? Und wer kommt dann mit den Kindern zu dir in die Therapie? Ich meine, die Kinder, was heißt Therapie, ist jetzt vielleicht nicht der richtige Ausdruck, Beratung. Mhm. Die Kinder ja wohl selber nicht.
Richtig, es ist so, dass die Eltern oftmals entweder selber merken, mit meinem Kind ist was anders, aber ein großes Fragezeichen haben, was ist denn eigentlich? Warum verhält sich's anders wie andere Kinder? Warum geht's nicht raus zum Toben? Warum geht's nicht Zieht sich zurück, hat immer wieder Rückzugstendenzen. Und diese Fragezeichen, die aufkommen, die versuchen sie zu lösen, indem sie quasi sich auf die Suche machen und oft in der Hochsensibilität in diesem Konzept dann Antworten finden. Oder eben, dass Eltern von Erziehern, von Lehrern angesprochen werden und die Aussage fällt, ihr Kind spielt in der Pause gar nicht mit anderen, bleibt nur auf seinem Platz sitzen, macht gar nichts, ist quasi im Kontakt einfach auch zurückhaltend. Sie müssen danach gucken und dann machen sich die Eltern oft auf die Suche.
Aber in der Regel werden die doch nicht direkt zu dir kommen. Ich meine, gut, jetzt wissen es ja hoffentlich ein paar mehr, wenn wir die Sendung machen, aber ansonsten, mir war das jetzt neu, dass es da eine Praxis gibt, die mit solchen Problemen lernt umzugehen.
Es ist so, dass viele Eltern erstmal im Internet recherchieren und gucken, was ist mit meinem Kind los. Und sie gucken oft nach Schlagworten, die sie finden, wie Scheue, Schüchternheit, auch unter Angstproblematiken und bei dieser Suche letztlich geraten sie auf Internetseiten, entweder auf meine direkt oder aber auch Internetseiten von Verbänden für Hochsensibilität, wo sie im Prinzip über Fragebögen, über Beschreibungen dann ein Stück weit ihr Kind erkennen und sich dann bei mir melden, um letztlich sich mit mir zu unterhalten und zu gucken, kann das bei Ihrem Kind vorliegen?
Ja, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass, sagen wir, es gibt ja so schulpsychologische Beratungsstellen, wissen die über dich Bescheid, dass es dich gibt?
Mit der schulpsychologischen Beratungsstelle in Ulm habe ich einen ganz guten Austausch und stehe mit ihnen intensiv im Kontakt. Es ist so, dass insgesamt aber in Deutschland tatsächlich derzeit noch eine Aufklärungsarbeit am Gange ist. Das heißt, da muss sich noch sehr viel bewegen, sich auch in Schulen, in Kindergärten sehr viel tun, damit das Thema einfach breiter, ja, unter die Leute gestreut wird und damit eben für diese Kinder ein größeres Verständnis aufgebaut wird.
Kinder ist jetzt immer das Stichwort, kommen eigentlich auch Jugendliche, kommen auch Erwachsene zu dir?
Ja, ich erwähne Kinder so oft, weil das im Prinzip mein Schwerpunkt ist. Das heißt, da ich seit über 10 Jahren sowieso mit Kindern und Jugendlichen arbeite, habe ich natürlich in diesem Bereich einfach viel, viel Vorlauf und habe das deswegen als Schwerpunkt, aber es kommen auch Jugendliche oder auch Erwachsene, die sagen, ich brauche an diesem und jenem Punkt Unterstützung, um den Knoten zu lösen oder um für mich selber mehr Verständnis zu bekommen auch.
Jetzt hast du das Stichwort Unterstützung genannt und das schauen wir uns oder hören wir uns nach der Pause dann an. Radio Free FM, die Plattform, bei mir zu Gast Melanie Santavita, Diplom-Sozialpädagogin, Lerntherapeutin und Leiterin einer Praxis für Hochsensibilität hier in Ulm. Melanie, jetzt ist die Frage aufgetaucht, was macht man bzw. was machst du mit den hochsensiblen Leuten, wenn die zu dir kommen, weil sie es irgendwo teilweise als Problem empfinden?
Also es ist so, dass die Themen, mit denen Hochsensible zu mir kommen, sehr unterschiedlich gelagert sind. Das Erste, was ich im Prinzip mache, ist, dass ich mit den Hochsensiblen angucke, welche Bereiche sie schon im Vorfeld eben als Stärke empfinden und welche Bereiche der Hochsensibilität sie als problematisch empfinden. Das heißt, ich gucke erstmal, was ist der aktuelle Stand der Person, die zu mir kommt, und je nach Themengebiet wird dann nochmal genauer geguckt, was dann quasi als Folge, welche Unterstützung die Person braucht.
Das heißt also, als erstes ist mal so eine Art Diagnostik da. Und wie sieht die jetzt konkret aus? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass nicht alle Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen jetzt genau wissen, wo ihre Hochsensibilität liegt. Wie findest du das raus?
Es gibt dazu einen Fragebogen, den die Elaine Aron konzipiert hat, den ich selber auch habe. Und den gehe ich im Prinzip mit den Betroffenen durch, um dann zu gucken, welche speziellen Bereiche, in welchen Wahrnehmungsbereichen sich die Hochsensibilität zeigt und eben auch, wo könnte dann die problematische Seite sein.
Wo liegt die eigentlich am häufigsten? Ich meine, es gibt vielleicht da Statistiken.
Also bei Kindern und Jugendlichen, die zu mir kommen, ist es so, dass diese Kinder immer wieder Schwierigkeiten haben im sozialen Bereich, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, durch dieses Rückzugsverhalten. Ganz viel ist auch Thema die Reizüberflutung, insbesondere in unserer heutigen Gesellschaft, die ja sehr schnelllebig ist. Und wo viele Informationen auf uns einströmen, damit haben Hochsensible öfter Probleme und in Folge ist es für sie immer wieder schwierig, auch zur Ruhe zu kommen und es zeigt sich oft abends dann auch in Einschlafschwierigkeiten zum Beispiel. Und eine weitere Thematik sind dann oft Ängste, vorsichtiges Verhalten, sich Sachen nicht zutrauen und damit einfach ein Stück weit erstmal ausgebremst zu sein.
Fangen wir mal mit dieser Isolation an, dass die sich abkapseln, Schwierigkeiten mit sozialen Kontakten haben. Nehmen die zum Beispiel akustisch zu viel wahr oder was heißt zu viel? Also ich sage jetzt mal auf vielen Kanälen oder wo liegt da das Problem an dieser Geschichte?
Ja, auch da gibt es nochmal individuelle Unterschiede. Es ist tatsächlich so, dass diese Kinder akustisch sehr viel mehr wahrnehmen und dadurch eben schneller einen Rückzug brauchen. Dann ist es aber auch so, dass diese Kinder Sachen und Aktionen, die sie machen, sehr genau machen möchten. Und insbesondere in der Phase, wo es dann Richtung Pubertät geht, ist es so, dass diese Kinder, die einfach auch sehr, sehr ernst und sehr genau sind, Schwierigkeiten haben mit, ich sag mal ganz, ganz flapsig, mit Zickenkriegen. Da möchten sie sich oft raushalten. Das heißt, das ist ihnen zu viel. Oder auch dieses Toben auf dem Schulhof, was ich vorhin schon erwähnt habe. Diese Kinder sind einfach in sich, brauchen mehr Ruhe.
Also ich sehe mich jetzt nicht als hochsensibel, aber ein bisschen kann ich das schon nachvollziehen. Als Kind oder auch manchmal sonst, manche Dinge waren mir einfach auch, flapsig gesagt, einfach zu blöd. Ja, einfach zu blöd. Mhm. Ja, so habe ich es empfunden, jetzt Zickenkrieg, den Begriff gab es damals noch nicht, aber manches war mir einfach zu blöd. Ja, ja und dann die Reizüberflutung, sagt da, es sind für mich ja die Ursachen oder scheinen mir zumindest relativ klar zu sein. Ich meine, wenn ich sehr viel optisch wahrnehme und man kann sich ja heutzutage ja nicht mehr in ein Lokal reinsetzen, ohne dass man dazu gemüllt wird.
Es ist da insgesamt sehr laut und was man auch nicht vergessen darf, sind die Medien, wo ich denke, die E-Mail-Flut. Dieses mit dem Smartphone, ich habe WhatsApp und Facebook und das sind alles Bereiche, wo ich zwar Kontakt halten kann mit anderen Personen, aber wo die Gefahr der Überflutung, der Reizüberflutung einfach noch viel größer ist als früher, sage ich mal, wo man einfach rausging und draußen in der Natur sich bewegt hat und damit ein Stück weit auch Entschleunigung erfahren hat.
Haben die Kinder dann Probleme, den Stecker zu ziehen, um es mal verkürzt zu sagen?
Das ist eigentlich ein ganz tolles Bild. Ja, gefällt mir, werde ich aufgreifen. Passt ganz gut.
Also die Probleme liegen darin, dass die das gar nicht können.
Richtig, genau. Das heißt, das muss ein Stück weit antrainiert werden. Mit diesen Kindern sollte auch besprochen werden, welche Verantwortungsbereiche sie selber wahrnehmen sollen und welche nicht. Das heißt, oft gerade in Klassenkonflikten oder in familiären Konflikten ist es so, dass diese Kinder sehr viel aufnehmen und diese Konflikte auch zu eigen machen, obwohl es vielleicht gar nicht ihr eigenes Problem ist. Das heißt, wenn der Lehrer in eine Klasse rein schimpft zum Beispiel, ist es so, dass oft die anderen, die es betrifft, das überhören und die Hochsensiblen sich sehr getroffen fühlen und ihr Verhalten dementsprechend anpassen. Und da heißt es, ihnen beizubringen, ja, ist es dein eigenes Thema oder ist es Thema des anderen?
Das ist das Stichwort, heute, meine Tochter hat das irgendwo dahergebracht, ich kannte das nicht, Fremdschämen, gell? So sagen doch
richtig, richtig, genau. Und das Scham ist tatsächlich was bei Hochsensiblen auch ein Thema ist, während quasi Kinder, die zum Beispiel einen Fehler machen, die irgendwas verbocken, wissen, das war der eine Bereich, der passt nicht, aber dieses Schämen heißt ja oft, ich als ganze Person pass jetzt nicht, ich mit mir stimmt was nicht. Und dieses Gefühl haben Hochsensible leider sehr oft.
Und wie arbeitest du jetzt mit denen, die kommen? Also kommt meinetwegen, machen wir doch mal irgendwie ein Beispiel. Bleiben wir gerade bei dieser Reizüberflutungsgeschichte. Da kommen jetzt vielleicht Eltern mit dem Kind, das mit dieser Reizüberflutung nicht umgehen kann. Und die möchten jetzt wissen, was man da machen kann, beziehungsweise was machst du mit denen, also mit den Kindern, was machst du natürlich, denke ich, auch mit den Eltern. Die muss man ja, denke ich, mir auch mal irgendwie mit einbeziehen, ohne geht es ja nicht.
Genau, also die Eltern gehören auf jeden Fall mit ins Boot, weil Eltern natürlich viel Verantwortung haben im Hinblick auf Alltagsstrukturierung. Was diese Kinder brauchen, ist ein strukturierter, möglichst gleichbleibender Alltag und viele Ruhephasen. Und das kann das Kind von selber oft nur, viele Kinder fordern es ein, aber wenn sie es nicht einfordern, ist es Aufgabe der Eltern. Und letztlich zu sagen, wir betreiben jetzt nicht noch Hobby, Tennis und zusätzlich gehe ich in die Musikschule und mache noch Yoga. Das heißt, ich gucke mir mit den Eltern sehr genau eben den Alltag an und wir schauen zusammen, wo gibt es Möglichkeiten, insgesamt einfach Freiräume zu schaffen. Das ist einfach betreffend des Alltags. Und dann ist es so, dass für diese Kinder Entspannungstechniken sehr, sehr wichtig sind, weil sie oft und viel unter Strom stehen, auch durch die viele Aufnahme von Informationen. Und dass sie selber da über Übungen lernen, zur Ruhe zu kommen. Insbesondere dann eben abends, wenn es ans Einschlafen geht.
Also das, was du da ansprichst mit Tennis und dem ganzen Zeug, also ich habe auch manchmal den Eindruck, dass da Eltern ganz simpel, also hochsensibel oder nicht, einfach ihre Kinder überfordern. Ja, am einen Tag, wie gesagt, ist Tennis und dann macht man das und dann geht man noch in die Ballettschule und dann geht man in die Musikschule und dann macht man noch einen extra Kurs da und da und in die Ferien wird man auch nicht in Ruhe gelassen, da muss man dann ein Kinderfreizeitprogramm möglichst kulturell hochstehend machen. Wann haben die Kinder eigentlich noch Zeit für sich? Das ist so für mich manchmal die Frage.
Das ist eine gute Frage und eine sehr berechtigte Frage. Und ich denke, insbesondere eben bei diesen Kindern, dass Eltern lernen müssen, da ein Stück weit auch runterzuschrauben und Prioritäten zu setzen, zum Wohl des Kindes letztlich.
Ja, und sich auch nicht abends, ich sage jetzt mal, 3 Glotzen an die Wand hängen und gleichzeitig und nebenher noch SMS machen. Also richtig. Ein bisschen weit auch Vorbildfunktion.
Insbesondere das Abendritual ist sehr, sehr wichtig. Diese Kinder sollten im Prinzip abends tatsächlich von Medien ferngehalten werden, damit im Prinzip das Gehirn zur Ruhe kommt im Vorfeld und nicht nochmal über spezifische Filme oder übers Internet nochmal zusätzlich überflutet werden. Das ist bei diesen Kindern sehr, sehr wichtig. Es ist auch so insgesamt, wenn ich das Thema Fernsehen anschneide, dass diese Kinder durch dieses starke Mitfühlen, durch dieses sich Eindenken in eine Situation viele Filme, die letztlich auch für Kinder freigeschaltet sind, das den Kindern eigentlich gar nicht gut tut.
Da fällt mir jetzt, soweit ich mich jetzt hier auch mal einbringe, aber doch, ab und zu mache ich es ja. Als ich ein kleines Kind war, meine Großeltern, die hatten so eine Glotze oder vielmehr die Nachbarn von denen. Und das war auch irgendein Kinderfilm, aber das hat mich richtig mitgenommen. Mhm. Ja, also das war furchtbar.
Richtig, da kann es teilweise sein, dass selbst bei der Zeichentrick-Sendung Tom und Jerry, dass die Kinder so mitfühlen, jeweils mit einem der beiden Charakteren, dass sie danach einfach ein Stück weit fertig sind, weil sie einfach mitgelitten haben dann.
Radio Free FM, die Plattform zum Thema Hochsensibilität. Ja, Melanie, einerseits ist Hochsensibilität ein Problem, deswegen kommen ja die Eltern, deswegen kommen die Kinder vor allem und die Jugendlichen zu dir oder irgendwelche Leute aus der Schulpsychologie sagen, jetzt geht mal dahin. Aber Hochsensibilität, das hat doch auch positive Aspekte. Und da interessiert mich jetzt natürlich, wie kann man aus einer nach außen zunächst mal vermeintlichen Schwäche eine Stärke machen?
Ganz wichtig ist meines Erachtens letztlich, diese Personen in einer Gruppensituation richtig einzusetzen. Hochsensible Menschen sind Personen, die sehr verantwortlich handeln, die von ihrer Art her einen Überblick behalten oft in Situationen und sich nicht in Details verlieren. Und das, denke ich, mag für eine Schulklasse oder auch im Berufsleben sehr, sehr wichtig sein. Es ist so, dass Hochsensible keine Schnelldenker sind, sondern Dinge, die sie aufnehmen, Fragen oder Aufgaben, die sie lösen sollen, sehr detailliert durchdenken, bis sie zu einer Lösung kommen. Und von daher ist es immer gut, also auch in Firmen, in großen Firmen, wenn Hochsensible eine Position bekommen, wo es wirklich darum geht, nicht schnell arbeiten zu müssen, sondern wo es um saubere, detaillierte Erforschung von einer Situation oder von einer Lage geht. Das ist eines der Beispiele. Ich denke da an einen Ingenieur, den ich vor längerem mal kennengelernt habe, hochsensibel auch, und der gesagt hat, Brainstorming ist zum Beispiel gar nicht seins in einem Team. Nicht dieses schnelle Reagieren auf etwas, sondern oft am nächsten Tag hat er die besten Ideen. Und genau so sollten Hochsensible zum Beispiel eingesetzt werden. Mit Aufgaben, die Details benötigen und wo es darum geht, genau zu arbeiten.
Ja, du sagst, sollten, wissen das die Chefs, wissen das die Personalchefs, wer da vor ihnen sitzt, wo man die Person vielleicht am besten einsetzt, oder ist es Aufgabe des Arbeitnehmers, sage ich jetzt mal, da eine Position zu finden?
Derzeit, denke ich, ist es Aufgabe der hochsensiblen Person tatsächlich, sich selber mit dieser Stärke letztlich das mit dem Vorgesetzten zu besprechen, dass er in diese Position gerät, weil viele Vorgesetzte natürlich von diesem Bereich noch nichts wissen. Das heißt, momentan ist es wirklich auch Aufgabe der Hochsensiblen zu sagen, Leute, ich habe hier an dieser Stelle meine Stärke, die setze ich gern ein, aber ich brauche dazu die Position zum Beispiel.
Und du hilfst denen dabei, das überhaupt auszuformulieren, also das für sich erstens richtig mal wahrzunehmen und dann einzubringen.
Genau, und dann auch diesen Weg zu gehen, weil das natürlich für Hochsensible nicht einfach ist, auch eigene Bedürfnisse sofort umzusetzen, da loszulaufen, sondern damit natürlich auch viele Unsicherheiten, Ängste verbunden sind, und die gehe ich mit den Betroffenen an und begleite sie ein Stück weit, einfach einen Schritt nach dem anderen, bis sie da sind, wo es ihren Bedürfnissen am besten entspricht.
Jetzt fällt mir noch ein Themenbereich ein, der sicherlich irgendwas damit zu tun hat. Wir haben hier sehr häufig in der Plattform, ihr wisst es ja draußen, auch Künstlerinnen, Künstler aller Couleur. Wie sieht es eigentlich mit der Kreativität bei Hochsensiblen aus?
Das ist toll, dass du das anschneidest. Das ist tatsächlich eine Begabung, die bei Hochsensiblen sehr, sehr stark vorkommt, weil wer eine ganz genaue Hörverarbeitung hat, der entwickelt natürlich mit der Zeit auch eine sehr hohe musische Begabung zum Beispiel. Oder wer im Bereich der Geschmackswahrnehmung sehr genau ist, der kann auch in diesem Bereich letztlich diese Wahrnehmungsgabe als Stärke dann im Beruf einsetzen. Von daher denke ich, dass gerade im künstlerischen Bereich sehr, sehr viele hochsensible Personen letztlich auch sind.
Kann man denen dabei helfen, das zu entdecken?
Letztlich kann man über Gespräche oder über, was ich vorhin schon gesagt habe, über verschiedene Fragen, Vorgänge letztlich, einfach auch gucken, wo liegen deine speziellen Stärken, wo nimmst du sehr viel wahr und wie lässt sich das umsetzen. Oft haben diese Personen letztlich aber auch schon einen Weg hinter sich, sind quasi schon ein Stück weit, gerade bei der musischen Begabung, über ihren Lebensweg schon in die Richtung quasi losgelaufen. Und da heißt es einfach, das ein Stück weit im Gespräch nochmal zu forcieren und zu gucken, wie setze ich es optimalerweise ein mit all dem, was ich an Potenzial habe.
Also das ist ein sehr wichtiger Bereich, einfach zu erkennen, wo liegen jetzt eigentlich meine Stärken. Und das ist eben so eine ganz wichtige Sache. Ja, jetzt mal die nächste Frage. Wenn sich jetzt jemand von den Hörerinnen und Hörern da draußen interessiert, machst du auch Vorträge? Wenn ja, wann, wo?
Richtig, genau. Also es ist so, dass immer wieder Einführungsvorträge stattfinden. Der nächste Vortrag für hochsensible Kinder ist in der Familienbildungsstätte im November. Das ist auf meiner Homepage zu finden, der Termin. Und ansonsten biete ich auch immer wieder zum Austausch von hochsensiblen Personen Themenabende an, die 1 bis 2 Mal im Monat stattfinden, sei es für Erwachsene hochsensible oder eben für Eltern von betroffenen Kindern. Und diese Themenabende beziehen sich dann immer auf spezifische Themen, wie zum Beispiel Grenzsetzung, Nein sagen können, Ängste, Stressmanagement, wo es eben ganz speziell um die Verarbeitungsweise von Hochsensiblen geht.
Und die Homepage hast du auch?
Habe ich auch. Das ist die www.hochsensibel-leben.de und da sind auch jeweils die aktuellen Daten zu finden.
Melanie, du hast am Anfang der Sendung gesagt, dass du selbst hochsensibel bist und dass du das auch vorteilhaft findest für deine Arbeit, einerseits als Diplom-Sozialpädagogin und andererseits ganz speziell für deine Arbeit mit Hochsensiblen. Wie ist es eigentlich mit Eltern, wenn die hochsensibel sind? Ist es gut oder wäre es doch manchmal besser, die wären ja nicht so arg hochsensibel?
Also es ist so, dass das Vor- und Nachteile letztlich hat. Wenn Eltern hochsensibel sind, dann haben die ja ein sehr, sehr feines Gespür für ihre Kinder. Sie merken sehr schnell auch, wo ihr Kind steht und können über dieses Verständnis sehr gut im Prinzip auf dieses Kind eingehen. Sie fühlen mit und kippen kann das Ganze natürlich dann, wenn hochsensible Eltern in die Symbiose geraten. Das heißt, wenn sie konstant im Prinzip genauso fühlen wie das Kind und damit diesen natürlichen und aber auch gesunden Abstand nicht mehr haben. Hochsensible Eltern sind oft von ihrer Art her auch erstmal vorsichtig, erstmal die Lage abcheckend und vermitteln das den Kindern natürlich auch. Und stehen natürlich auch selber immer wieder unter hoher Reizüberflutung und müssen da selber gucken, wie sie ins Gleichgewicht kommen. Von daher kann es manchmal eben auch gut sein, wenn Eltern nicht hochsensibel sind und dementsprechend das betroffene Kind dann ein Stück weit auch schneller vielleicht auch mal herausfordernde Situation zu wagen und sich in eine Situation zu begeben.
Aber sensibel sollten sie schon sein.
Das ist in jedem Fall empfehlenswert, richtig, weil ich denke, sonst könnte es tatsächlich auch bei den betroffenen Kindern zu Problemen führen. Kann in extremem Maße ein Stück weit auch mal zu Traumatisierung dann führen, wenn quasi gar kein Verständnis für diese Kinder da ist.
Ja, Melanie, dann sind wir so ziemlich am Ende dieser Sendung. Ich fand es super interessant, hier über das Thema zu reden. Also so der Begriff war für mich schon irgendwie neu als Möglichkeit, also ist ja nicht eine Störung, sondern eben als Möglichkeit für Leute, doch mit ihrer, ja, irgendwo sagen wir doch, ist es doch auch eine Gabe, damit umzugehen. Und das hast du ganz gut rübergebracht.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, das war die Plattform. Bei uns zu Gast war Melanie Santavita, Diplom-Sozialpädagogin, Lerntherapeutin und Leiterin einer Praxis für Hochsensibilität hier in Ulm am Karlsplatz. Ich wiederhole nochmal die Internetseite, das ist www.hochsensibel-leben.de. Ja, das war die Plattform und mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf FreeFM.